Ja, hallo, guten Morgen an euch alle, auch an die Online-Menschen. Vielleicht hört uns auch der eine oder andere Urlauber zu. Schöne Grüße zu euch. Ja, heute die Predigt 1, 2, 3 und du bist frei. Erstmal ein kleiner Rückblick und zwar auf letzten Sonntag. Da war die Predigt von Volker, er heißt doch Volker, oder? Ja. Das war schon herausfordernd, oder? Gott tut Wunder, auch heute noch. Und bei der Hektik, die wir manchmal so haben, kann man das fast ein bisschen aus dem Auge verlieren. Obwohl ich schon glaube, dass Gott uns tagtäglich in Wundern begegnen kann. Also es muss nicht sein, aber es kann. Und der Volker hatte ja eine knifflige Frage gestellt, und zwar, zu welcher Gruppe gehörst du? Da waren ja zum einen diese 10 Kundschafter, die zurückkamen und sagten, boah, alles bloß nicht das, nicht in dieses Land, ganz furchtbar. Oder gehört man zu den anderen 2 Menschen, die sagen, boah, mit Gottes Hilfe geht das. Das ist herausfordernd, fast schon provokativ. Aber wisst ihr, wer auch so drauf war? Jesus. Und heute kommt also dieser Spruch 1, 2, 3 und du bist frei, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und ich möchte nur noch kurz erwähnen, dass ich die Predigt schon vor dem letzten Sonntag fertig hatte. Also zumindest so gut wie fertig. Und jetzt fragt man sich ja vielleicht, wie kam ich auf diesen Titel? Es war wegen Instagram. Instagram, da sieht man ja echt ganz viele Sachen und manches ist echter Schmarrn, kann man vergessen. Aber es gibt auch echt schöne Sachen und es gibt auch manchmal sehr interessante Sachen. Weil ich aber nicht weiß, ob das mit diesen Copyrights und diesen ganzen Teilen immer so unproblematisch ist, muss ich jetzt mal eure Vorstellungskraft etwas herausfordern. Und zwar hatte ich da auf Instagram das Bild von einem kleinen, süßen Elefanten gesehen. Und wir stellen uns jetzt mal vor, also so ein kleiner, junger Baby-Elefant im Disney-Style mit großen, trautigen Augen. Denn der kleine Elefant war mit einem dicken, stabilen Seil an einen großen, massiven Baum angebunden. Und natürlich hat dieser kleine Elefant an diesem Seil gezogen, hat versucht, sich zu befreien, aber er war einfach zu schwach, um sich von seinen Fesseln befreien zu können. Das war also das erste Bild. Im nächsten Bild konnte man sehen, dass aus dem kleinen, schwachen Elefanten ein großer, starker Kerl geworden war. Und jetzt war die Frage, er hätte sich ja jetzt locker befreien können, aber er tat es nicht. Warum? Seine Gedanken oder sein Wesen war immer noch in der Vergangenheit gebunden. Und so machte er keinerlei Anstalten, seine Zukunft zu ändern. Und das, obwohl er inzwischen sogar größer als der Baum war, an dem er angebunden war. Und dann kam eine Hammeraussage. Die Geschichte zeigt einen Elefanten, so geht es aber auch Menschen, mit einem gewaltigen Unterschied. Wir können uns aus unseren Gefängnissen befreien und die Einschränkung gehört dann der Vergangenheit an. Also sei nicht wie der kleine Elefant. Lass dir nicht von der Vergangenheit deine Zukunft aufdiktieren. Das war also die Botschaft von diesem Instagram-Post. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, mein erster Gedanke war, na, wenn das mal so einfach wäre. Denn wie oft merken wir, dass die Vergangenheit uns sehr wohl beeinflusst und wie schwer es ist, die Vergangenheit auch loszulassen und ja, sich für Neues aufzumachen. Und sich aus eigener Kraft von der Vergangenheit zu lösen, ist wirklich sehr, sehr schwer. Aber wir sind ja in einer Situation, wo wir sagen, Jesus kann uns frei machen. Ja, und da habe ich mir gedacht, wo sagt denn das Jesus vielleicht? Und ihr werdet es nicht glauben, im Johannes 8 sagt Jesus, Johannes 8, 36, nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und kurz davor sagt er, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, Jesus macht wirklich frei und das, was uns da frei macht, ist die Wahrheit. Und weil diese zwei Bibelstellen aus Johannes 8 sind, wollen wir auch mal schauen, wie Jesus zu diesen Aussagen gekommen ist. Und da möchte ich euch mit reinnehmen in den Johannes 8. Johannes 8 ist eine Diskussion zwischen Jesus, den Pharisäern, den Juden und ganz normalen Leuten. Und schon Johannes 7 ist eigentlich turbulent. Und man kann sich vorstellen, dass die Jünger, die ja immer um Jesus herum waren, nicht gerade erfreut waren, dass Jesus wieder in den Tempel gegangen ist, um dort zu lehren. Denn schon am Tag zuvor hatten sie da echt Ärger bekommen. Und er ist aber wieder in den Tempel gegangen. Und da war natürlich auch sofort wieder die Gruppe der Pharisäer und Schriftgelehrten, die echt drauf gelauert haben, dass sie ihm irgendwas anhängen können. Es war also eine angespannte Situation und in diese Phase bringen die Pharisäer eine Frau zu Jesus, die beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt wurde. Und sie sagen zu ihm, Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Nun, was sagst du? Und da wird es still, alle wollen hören, was Jesus antwortet. Die Jünger checken schon mal die Fluchtwege. Und Jesus entdeckt die Erde zu seinen Füßen, bückt sich und schreibt in den Sand. Na toll. Wisst ihr, was Deeskalationsmaßnahmen sind? Na, Jesus scheinbar auch nicht. Denn die Situation wurde dadurch nicht besser. Die Pharisäer und Schriftgelehrten platzten fast vor Wut und bedrängten ihn immer weiter, etwas zu sagen. Bis er sich erhebt und die berühmten Worte spricht, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und wir wissen heute, dass keiner einen Stein geworfen hat, alle gegangen sind, bis nur noch Jesus und die Frau dastanden. Und auch Jesus verurteilte sie nicht und ließ sie mit dem Satz, geh und sündige von jetzt an nicht mehr, einfach gehen. Dieser Tag war aber noch nicht zu Ende und Jesus hat weiterhin sich mit den Menschen dort auseinandergesetzt. Er sagte dann, ich bin das Licht der Welt. Und die Pharisäer stellten ihn zur Rede, weil er da ja selbst von sich Zeugnis gab. Und tatsächlich rechtfertigt sich auch Jesus und konfrontiert sie mit der Aussage, dass sie einfach nicht wissen, wer Gott sein Vater ist. Also das muss man irgendwie so einordnen, wie wenn jetzt jemand zu uns käme und sagen würde, ihr wisst ja gar nicht, wer Gott ist. Das ist schon herausfordernd. Aber er sagt es, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Würdet ihr mich kennen, dann würdet ihr auch meinen Vater kennen. Und im Weiteren sagt er ihnen, dass die Juden in ihren Sünden sterben werden. Denn, Vers 23, ihr stammt von unten, ich stamme von oben. Ihr seid aus dieser Welt, ich bin nicht aus dieser Welt. Und die Menschen haben Jesus einfach nicht verstanden. Die Pharisäer wussten theoretisch viel und lebten das Gesetz. Und sie rechneten einfach nicht damit, dass Jesus der Messias war. Beziehungsweise ihr Wissen verbot es ihnen. Sie, zum Beispiel sagten sie, du stammst doch aus Galiläa, aber der Retter kommt aus Bethlehem. Also das war eine, habe ich war ich echt erstaunt, aber es steht so drin, wo die echt eine falsche Info hatten, weil Jesus ja in Bethlehem geboren worden ist. Aber das hatten sie irgendwie damals nicht auf dem Schirm. Und sie rechneten einfach auch nicht damit, dass Gott etwas Neues vorhatte, dass er anders war, als sie glaubten zu wissen. Sie waren nicht frei, Jesus als die Wahrheit zu erkennen. Und das ist tragisch. Und manchmal frage ich mich, ob wir auch in der Gefahr sind, Gott nicht zu hören oder nicht zu verstehen, vielleicht auch sogar ihn zu ignorieren oder gar abzulehnen, weil wir ihn so oder so nicht erwarten. Die Schriftgelehrten hingen irgendwie in der Vergangenheit fest. Und deswegen sagt er zu ihnen in Vers 24, weil ihr nicht an mich als den glaubt, der ich bin, werdet ihr in eurer Sünde sterben. Aber er gibt ihnen echt noch ganz viele Hinweise, wer er ist und was kommen wird, aber bei den meisten kommt nichts an. Zum Beispiel sagt er ihnen, der, der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht verlassen, denn ich tue immer, was ihm gefällt. Denn inzwischen hatten die Leute echt ihre Zweifel, ob Jesus, auf Deutsch würde man sagen, noch ganz dicht ist. Ja, weil er da einfach doch einige Aussagen gebracht hat. Und die Situation wurde natürlich auch immer spannungsgeladener. Und irgendwann mal war der Punkt erreicht, wo die Jünger sich echt in Angstschweiß von der Stirn wischten. Und erstaunlicherweise aber auch berichtet wird, dass viele durch seine Worte zum Glauben an ihn kamen. Und gerade als man denkt, okay, jetzt kommen wir alle mal wieder runter und beruhigen uns, knallt Jesus schon die nächste Botschaft raus. Jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Und schon läuft die Unterhaltung wieder in eine ganz falsche Richtung. Die Menschen verstehen echt nur noch Bahnhof und sind entrüstet. Sie waren nämlich der Meinung, wir sind Nachkommen Abrahams. Jesus sagt, nein. Sie sagten, wir sind doch frei, weil wir Kinder Abrahams sind. Jesus sagt, nein. Die Leute sagen, unser einziger Vater ist Gott. Und auch hier enttäuscht sie Jesus, er sagt, nein. Denn er sagt ihnen auf den Kopf zu, dass Abraham ihn lieben würde, sie es aber nicht ihm gleich tun, dass sie nicht frei sind, weil sie Sklaven der Sünde sind und die Behauptung, Gott sei ihr Vater, ist auch ein Irrtum, weil sie ihn Jesus ja dann lieben würden. Und dann erklärt er ihnen, wie es wirklich um sie steht. Denn nicht Gott ist ihr Vater, sondern ganz ein anderer. Er sagt, ihr habt den Teufel zum Vater. Denn ihr tut mit Vorliebe die bösen Dinge, die er tut. Er, der von Anbeginn ein Mörder ist, die Wahrheit hassend, in ihm ist keine Wahrheit. Er lügt, weil es sein Wesen ist zu lügen, der Vater der Lüge. Und so teilt sich die Menge in zwei Lager. Die, die Gott zum Vater haben und Gottes Worte hören, und die, die nicht Kinder Gottes sind und somit nicht auf Gottes Worte hören. Irgendwie vollkommen logisch, aber auch ein furchtbarer Affront gegen die Menschen damals. Und danach erklärt Jesus ihnen, dass er ewig ist. Und da flippen sie echt aus und beschimpfen ihn als samaritanischer Teufel. Sie unterstellen ihn, von einem Dämon besessen zu sein. Und die Situation eskaliert wieder. Es bricht ein Tumult aus, Steine werden aufgehoben, um Jesus zu steinigen, aber seine Zeit war noch nicht gekommen und er verlässt den Tempel und flieht. Dieses Kapitel Johannes 8 erinnert mich irgendwie an eine Geburt. Von einer Wehe zur nächsten, immer weiter von Krämpfen und Schmerz geschüttelt und gepeinigt, bis die Wahrheit geboren ist. Und wir sehen da echt Eskalation in allen Stufen und Jesus trägt aktiv dazu bei. Er fordert seine Zuhörer heraus und konfrontiert sie mit der Wahrheit. Er deckt ihre falschen Vorstellungen auf und entlarvt sie als Lügen des Gegenspielers, um frei davon zu werden. Denn Jesus bietet uns Freiheit. Freiheit von den Lügen des Teufels, sie zu entlarven und zu beenden. Damit wir uns nicht länger den Lügen des Teufels ausliefern müssen. Und wir die Kraft haben, uns dagegen zu entscheiden und dem Ziehen und Streben des Fleisches zu widerstehen. Und wenn wir verstehen, dass die Verlockung des Fleisches eine Inszenierung sind, fällt es uns leichter zu widerstehen, denn wir sind ja intelligent. Fragezeichen. Die evangelische Freiheit vermittelt uns Paulus vor allem im Galater- und Römerbrief. Und das war jetzt ein komplizierter Satz, aber der stand so: Er lehrt, wie sich durch Christus die Existenzbedingungen eines Menschen verändern und die wirkliche Freiheit in Christus möglich ist. Und ich lade euch echt ein, Galater- und Römerbrief zu lesen. Und zwar Galater 5 vor allen Dingen und Römer 8. Denn da können wir echt sehen, Galater 5, 13 zum Beispiel: Durch Christus seid ihr berufen, frei zu sein, liebe Brüder und Schwestern. Aber benutzt diese Freiheit nicht als Deckmantel, um euren alten, selbstsüchtigen Wesen nachzugehen. Dient vielmehr einander in Liebe. Oder Galater 5,1: Jetzt also gibt es keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. Also da kann man doch echt sehen, wie oft da das Wort frei vorkommt. Ja, Anmerkung zur Intelligenz. Wir wissen, wir sind alle Sünder. Und ich denke mir manchmal, wie oft ich Jesus verfehle einfach und echt nicht auf seiner Spur bin. Ich nehme mal an, es geht euch vielleicht auch so. Und das Besondere ist ja wirklich, dass wir ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist, werden. Die Frage ist doch: Was ist die Wahrheit? Und auch wenn Jesus da in diesem Johannes 8 scheinbar echt voll auf Krawall gebürstet ist, aber er lässt sie auflaufen, sage ich jetzt mal, damit sie erkennen, dass sie eine falsche Richtung eingeschlagen haben, damit, dass sie eine falsche Vorstellung von Gott haben. Denn Gott liebt die Menschen, und zwar alle. Und wenn wir das heute eben, dieser Ansporn oder dieser Anspruch gilt ja auch für uns heute. Wenn wir das zulassen, das wirklich in unseren Herzen zu verankern, dass Gott die Menschen liebt, dann macht uns diese Wahrheit frei. Jesus sagt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Paulus schreibt eben auch, dass die Liebe das Höchste ist und dass wir das auch brauchen, um echt zu sein. Und dann können wir das auch in uns aufnehmen, dass es nicht unsere Aufgabe ist, Grenzen zu ziehen oder auszuschließen oder auszugrenzen, sondern zu glauben, dass Gott alles neu macht, dass er uns liebt, dass er zerbrochene Herzen heilt und dass er befreit und freisetzt. 1, 2, 3 und du bist frei ist keine Zauberformel, sondern eine Entscheidung für Jesus, mit allen Überraschungen, die damit verbunden sein könnten. Denn Jesus hat eigentlich meistens genau das Gegenteil von dem gemacht, was in der jüdischen Welt damals zu erwarten war. Wir sollten also damit rechnen, dass er 2000 Jahre später immer noch unsere Vorstellungen sprengen möchte und unser Wissen über den Haufen werfen kann. Auch heute stehen wir vor Fragen: Wie stehst du zu veränderten Lebensentwürfen? Wie gehen wir mit traditionsfernen Lebenszielen um? Ja, möge Gott uns bewahren, das Schicksal der Pharisäer zu wiederholen. Ich wünsche mir, dass wir uns auf die Seite von Jesus stellen. Jetzt sagt ihr vielleicht: Ja, was denn sonst? Nun, Jesus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Lasst uns frei sein und bleiben, ihm zu folgen und durch den Heiligen Geist mit ihm verbunden zu sein. Jesus kehrt die Vertreibung aus dem Paradies um. Er öffnet uns die Tür ins Haus des Vaters, unseres Gottes. Und er hat teuer dafür bezahlt, aber er hat es getan. Und mit Jesus und durch Jesus gelingt uns das Comeback ins Paradies. Und das ist verblüffend einfach. 1, 2, 3 und du bist frei. Aber denkt darüber nach, dass die Wahrheit uns frei macht. Amen.